Hallo, herzlich willkommen zum Bliss Body Podcast, dein Podcast für holistische Sexualität. Dieser Podcast ist für Frauen und Frauenkörper, die ein neues Paradigma in der Sexualität erfahren wollen, auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene. Mein Name ist Jasmin, ich bin holistischer Sexualitätscoach. Ich studiere auch Tantra als spirituellen Weg. Und willkommen hier auf dieser Reise. Willkommen zur zweiten Episode mit einem Thema, das mir sehr wichtig ist. Ekstase ist lernbar. 5 Dinge, die du tun kannst, wenn du noch nie einen Höhepunkt erlebt hast. Also für euch alle Frauen, die Probleme haben, einen Höhepunkt zu erleben, einen Orgasmus zu erleben, vielleicht nie einen erlebt habt, wenn du zu den circa 20 bis 30% der Frauen, ja, es sind ziemlich viele, gehörst. Es ist ein breiteres Phänomen. Nein, mit dir ist nichts falsch. Nein, du bist damit auch nicht alleine. Und alle die Frauen und Frauenkörper, die sich unerfüllt fühlen in ihrer Sexualität, auch viel mehr, als man denken würde. Und alle die sich einfach für Sexualität interessieren, willkommen. Die gute Nachricht: Ekstase ist erlernbar und das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Also du gehörst jetzt nicht quasi ja zu denen, die selig geboren sind und halt dann Glück hatten bei der Verteilung der Lustfähigkeit und musst dich jetzt damit irgendwie abfinden, dass irgendwas mit dir falsch ist. Tatsächlich können wir ganz praktisch durch innere Arbeit, durch Meditation, durch bewusste Berührung, durch bewusste Sexualität unsere Fähigkeit des Körpers verändern. Wir sind sehr, sehr flexibel. Unser Nervensystem und auch unser neuronales System ist tatsächlich anpassungsfähig. Und das lässt sich tatsächlich erlernen. Und wenn man aus meiner Perspektive auf die Sexualität blickt, die bei uns im Land so stattfindet, beziehungsweise die Erziehung, das, was wir um Sexualität lernen, wundert mich ehrlich gesagt diese Statistik nicht, warum wir an diesem Punkt sind. Also solltest du zu den Frauen, den Menschen gehören, die Probleme haben und sich vielleicht auch fragen und dafür schämen, ist irgendwas falsch mit mir? Nein, tatsächlich, wenn du zu den Frauen gehörst, die zuverlässig und leicht zu einem Höhepunkt kommen in unserem kulturellen Umfeld, trotz dieser Bildung, die wir genossen haben. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich, ich würde dir gerne einen Pokal verleihen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Aber tatsächlich ist mit dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, ein Shutdown, also ein quasi Herunterfahren der Freude und der Sexualität tatsächlich das Cleverste, was ein Körper tun kann. Und da werde ich heute im Podcast drauf eingehen. Ich werde euch auf die 5 Dinge, da gibt es natürlich, könnte ich hier jetzt noch mehr auspacken, aber ich will euch hier jetzt auch nicht 6 Stunden im Podcast halten. Heute werde ich über 5 Dinge, die du tun kannst, sprechen, wenn du noch nie einen Höhepunkt erlebt hast oder wenn du gerne einfach deinem Lust, deine Orgasmusfähigkeit steigern möchtest, dann sind das sehr, sehr wichtige Aspekte, sehr, sehr wichtige Grundsteine. Also legen wir los. Und bevor ich anfange, egal wo du bist, egal wenn du jetzt mich sprechen hörst, ich werde auch ein paar Dinge ansprechen, die vielleicht etwas unangenehmer sind. Egal wo du bist, egal was dein Körper gerade macht, du bist genauso richtig, wie du bist. Das, was dein Körper gerade fühlt, das, was du erlebst, ist genau das Cleverste, was dein System machen kannst. Wir wollen in dieser Arbeit niemals, niemals gegen den Körper gehen. Wir wollen nicht mehr Scham aufbauen. Wir wollen nicht mehr, irgendwas ist falsch mit dir. Es macht total Sinn. In meiner Arbeit mit den Frauen sehe ich das. Das sind häufig Überlebensstrategien. Die sind wichtig. Die haben ihren Grund, da zu sein. Und mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Achtsamkeit wollen wir einen Blick darauf werfen, weil ich wünsche mir für dich, für alle Frauen, dass wir unser tiefstes ekstatisches Potenzial befreien und leben können, das tatsächlich in jedem Körper vorhanden ist. Wirklich, in jedem. Wenn du denkst, nein, für mich nicht, stimmt nicht. Es gibt ein paar vielleicht medizinische Fälle oder was auch hormonell bedingt ist. Das gibt es, das ist ein kleinerer Teil der Bevölkerung. Die meisten Frauen, die meisten Menschen sind in der Lage, Höhepunkte Ekstase zu erleben. Vielleicht sehen sie anders aus, als du dir vorstellst. Auch hier werde ich im Podcast nochmal auf eingehen. Also mit ganz, ganz viel Liebe, Achtsamkeit, mach gerne Pause, schreib dir gern die Fragen auf, die ich auch mit reinbringen werde, um selbst nachzudenken, um mal ja eine kleine Journaling-Übung, also eine kleine Schreibübung dazu zu machen, kann sehr hilfreich sein. So, fangen wir an. Der Tipp Nummer 1, Körper und Selbstliebe. Sowohl die Sexualtherapie als auch einschlägige Studien, das kann man zum Beispiel in Emily Nagoskis Buch lesen, sehr empfehlenswertes Buch, Come As You Are heißt dieses Buch, Emily Nagoski ist die Autorin. Emily Nagoski ist eine Wissenschaftlerin, die sich mit Sexualität beschäftigt und die zitiert unter anderem in diesem Buch eben Studien, das mache ich hier jetzt nicht, aber es ist mittlerweile relativ offensichtlich, dass eine gewisse Selbstakzeptanz, den Körper gut finden, sich wohlfinden im Körper oder sogar Liebe, also den Körper schön zu finden, wichtige Grundvoraussetzungen sind, um eine erfüllte Sexualität zu leben. Weil wenn du deinen Körper hasst oder nicht leiden kannst oder unschön findest, dann stimmt die ganze Basis erstmal nicht. Also dann natürlich ist es dann schwer, Ekstase, Freude, Erregung zu erleben, weil gefühlt das ganze System in eine andere Richtung geht. Eine wichtige Grundvoraussetzung. Das bedeutet nicht, dass du immer von deinem eigenen Spiegelbild hingerissen sein musst. Das ist sehr schön und irgendwann können wir uns dahin entwickeln. Wir wollen hier nicht perfektionistisch sein. Nein, du kannst schon eine erfüllte Sexualität erleben, wenn du zumindest eine gewisse positive Grundhaltung zu deinem eigenen Körper hast und vielleicht sagen könntest, ja, vielleicht mag ich die Stelle noch nicht so gern, aber insgesamt fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Also das ist schon mal eine gute Basis. Und das hört sich alles vielleicht ziemlich simpel an. Tatsächlich ist es ein großer Punkt, weil wir im Frauenkörper als Frauen, weibliche Wesen, ziemlich viele Konditionierungen und ungesunde Schönheitsideale mitbekommen haben. Und es ist wichtig, mit denen zu arbeiten. Es ist wichtig, die auch anzuerkennen. Das ist ein kollektives Phänomen gewesen. In meiner Arbeit bin ich bislang keiner Frau begegnet, die gesagt hat, ich finde meinen Körper schön, so wie er ist. Auch in meinem Freundeskreis über Jahre. Es schien irgendwie normal zu sein, mit dem Körper unzufrieden zu sein, auf irgendwelchen Diäten zu sein. Ich zum Beispiel in meiner Kindheit, Pubertät, war etwas rundlicher als die anderen Kinder, nicht übergewichtig, aber eben auch nicht gärtenschlank, wurde oft deswegen gehänselt, ausgeschlossen und kann mich noch sehr lebendig an Besuche im weiteren Familienkreis erinnern. In dem zum Spaß dann meine Fettröllchen, das war übrigens sehr übergriffig, gezählt wurden und ich sozusagen zum Spaß aufgezogen wurde, irgendwie zu viel, vermeintlich zu viel Gewicht zu haben. Die 90er waren ja auch eine wilde Zeit, also wenn ich mich zurückerinnere, ist gefühlt in diesen wochentlichen Frauenmagazine jede Woche eine andere Diät drin abgebildet, die Kohldiät, die Apfeldiät, die Kartoffeldiät. Und ich persönlich war eigentlich seit meiner frühen Jugend, mit 13, 14 hat es angefangen, also noch bevor ich eigentlich mich voll zur Frau entwickelt hat, habe ich schon meine ersten Diäten gemacht und habe ziemlich alles ausprobiert. Die relativ radikal, also wo man nur so und so viel Gramm von diesen Lebensmitteln zu dieser und dieser Uhrzeit, Eiweißshakes, Punkte zählen, also was so der Diätwelt zu bieten hat, habe ich ziemlich viel ausprobiert. Und ich hatte wirklich so diese Grundhaltung, mein Körper ist ein Feind, den ich bezwingen muss. Und das ging so, bis ich circa 26 war. Dann hatte ich irgendwann aufgegeben, weil ich sowieso nie dieses erwünschte geringere Gewicht halten konnte. Dazu muss ich sagen, ich war immer im absoluten Normalgewicht. Wir sprechen hier von wirklich diesem Schönheitsideal. Also ich bin etwas hinterhergeeifert. Ich wollte irgendwie so schlank, so dünn sein wie die anderen Frauen, von denen, wo ich auch nur gesehen habe, die so ganz flach waren. Ja, ich hatte das ein oder andere Fettpölzerchen. Nein, ich war nicht übergewichtig. Absolutes Normalgewicht. Aber das war ein Krieg, den ich gegen meinen Körper geführt habe. Und irgendwann hatte ich dann die Diäten aufgegeben und als ich dann so 5 Jahre später in die tantrische Praxis, irgendwie auch die bewusste Sexualität kam, stand ich eben auf diesem Berg an wirklich einer Dekade, also mehr als 10 Jahre aktiv kultivierten Körperhass mit allen möglichen Diäten, die es dann erstmal galt zu bearbeiten. Und das hat seine Zeit gebraucht. Wirklich. Und hier auch, der Schlüssel ist nicht, sich selbst dafür zu hassen, weil man den Körper scheiße findet. Das ist ein kleiner Teufelskreis. War ich drin, empfehle ich niemanden, bringt auch nichts. Für mich der Schlüssel war tatsächlich, mit dem Körper zu arbeiten, die Hand aufzulegen, zu sagen, auch du gehörst zu mir. Die Dankbarkeit für den eigenen Körper zu entwickeln, mich im Spiegel anzuschauen. Und darin mehr und mehr Schönheit zu finden. Auch die Dankbarkeit. Also zum Beispiel mein, sagen wir, aus einer ayurvedischen Perspektive, also mein Körpertyp nennt man im Ayurveda eher so Kapha, also so erdorientiert. Und im Ayurveda ist es tatsächlich ein sehr erstrebenswerter Körpertyp. Weil, warum? Das ist tatsächlich auch genau der Grund, warum ich meinen Körper so gehasst habe jahrelang. Weil der sehr resilient ist. Also der kann auch durch so Hungersnöte gehen und durch schwierige Engpässe und dieser Körper hält sich zusammen, der mobilisiert Kraft, der hat Energie. Und als ich damals in meiner ersten Ayurveda-Sitzung der Therapeutin gegenüber saß und sie sagte zu mir, dein Körpertyp ist eigentlich, was wir erstrebenswert finden im Ayurveda, da war ich also völlig, das war ein völlig neuer Gedanke für mich, dass genau dieser Aspekt, den ich jahrelang so verabscheut habe, eben diese Widerwilligkeit meines Körpers, Fett an den Stellen zu verlieren, wo ich es mir wünsche, dass es genau der Aspekt ist, der diesen Körper so vital und so resilient macht. Und das war zum Beispiel für mich so ein ganz neue Betrachtungsweise, die mir wirklich geholfen hat, nachhaltig. Und dann eben kam sehr viel, ja, somatische Übungen, wo ich wirklich auch in diese Zeiten gegangen bin, in diesen Schmerz, in diese Ablehnung. Und das hat einfach seine Jahre gedauert. Also hier will ich dir sagen, das ist oftmals kein Schalter, den man umlegt. Das ist eine langsame, vorsichtige Praxis, wenn du auf so einem Minenfeld stehst, wie ich es damals gestanden bin, ja, dann darf das auch ein paar Jahre dauern. Ich arbeite damit immer noch, weil auch manchmal passiert es mir noch, dass ich mir im Spiegel angucke und dann sage, an dieser Stelle habe ich da etwa eine neue Falte. Also da merke ich, es kommen so neue Aspekte, die auch gesellschaftlich ja von irgendwo herkommen, ja, die Botox und Antifaltencreme, die überall verkauft werden. Und mich dabei einfach auch zu beobachten und mittlerweile habe ich die Tools und die Fähigkeit, damit auch in Dialog zu gehen. Für dich, wenn du anfängst und noch nie zu dem Richtung Körperliebe oder Selbstakzeptanz gearbeitet hast, dann ist vielleicht eine erste Übung, erstmal aufzuschreiben, welche Dinge, welche Aspekte finde ich schön an meinem Körper und welche finde ich schwierig, welche mag ich nicht. Und damit auch erstmal zu sein. Und dann vielleicht als nächste Übung auf diese Körperteile, die du schwierig findest, die Hand aufzulegen und zu sagen, auch du gehörst zu mir. Danke, dass du hier bist. Also wirklich durch, das kann sich am Anfang ein bisschen gespielt anfühlen, weil ja unser Bewusstsein irgendwie ganz anders aufgestellt ist. Aber das kann den Unterschied machen, einfach diese Praxis zu machen, immer und immer wieder. Das kann im Unterbewusstsein was verändern. Und dann werden wir feststellen, mit dem Praktizieren langsam und langsam öffnet sich eine neue Realität. Das ist meine Erfahrung. Ich kann mich nicht vor den Spiegel stellen und sagen, so, jetzt werde ich mich selbst lieben. Es war ein Produkt der andauernden Praxis. Irgendwann, auf einmal, ich habe die Veränderung noch nicht mal bewusst erlebt, stand ich vor dem Spiegel und dachte mir so, ich bin schön. Ich finde mich schön, so wie ich bin, mit allem. Ich bin dankbar für meinen Körper, dass er mich durchs Leben trägt. Ich bin dankbar für diesen Freund, den ich jahrelang so schlecht behandelt habe, wirklich, dass dieses Wesen, dieser Körper mich so treu durch mein Leben trägt, mir diese ganzen Erfahrungen schenkt, mir diese Heimat für meine Seele schenkt und wirklich mir nicht übel genommen habe, dass ich jahrelang eine miserable Freundin war und diese Begleiterin so schlecht behandelt hat. Und da ist in mir wirklich viel tiefe Dankbarkeit erwacht und ist auch immer noch da. Kommen wir zum zweiten. Praktiziere aktive Selbstliebe, aka Selbstbefriedigung, oder ich sage gern Self-Pleasure. Ich finde das auf Englisch irgendwie schön. Und da gibt es eben auch erwiesenermaßen, auch in der Sexualtherapie, kommen Frauen leichter zum Orgasmus, zum Höhepunkt, wenn sie eine Selbstbefriedigungspraxis haben, in dieser Selbstbefriedigungspraxis. Und viele Frauen, die in meine Arbeit kommen, und ich gehörte jahrelang auch zu diesen, die waren so, habe ich keinen Bock zu. Nee, mache ich nicht. Und aber diese Pleasure Practice, tatsächlich deswegen in meinen Coachings, in meinen Kursen, habe ich einen ganz, ganz integralen Teil, wo wir Pleasure Practice praktizieren, ist so essentiell, weil wir darin unseren eigenen Körper kennenlernen. Wir lernen darin auch, unser Nervensystem lernt darin, mehr Lust und Freude im Körper zu spüren. Das ist eine Fähigkeit, die wir kultivieren können. Wir lernen darin eben auch, diesen Aspekten zu begegnen, wie zum Beispiel diesen Teil in mir, der meinen Körper nicht mag. Und wir lernen darin eben, Freude, Lust, Wohlbefinden im Körper zu kultivieren. Ja, das lässt sich kultivieren. Es gibt Praktiken dazu. Für mich ist die Pleasure Practice eine spirituelle Praxis, ein Körpergebet. Also daher mehr als klassische Selbstbefriedigung. Da gehört Tanz, Meditation, Massage rein, aktive Atemtechnik, Berührung und wirklich das Arbeiten mit allen möglichen Elementen. Und was ich auch empfehle und was ich selbst mache, ist, diese Zeit als Ritual zu sehen, es zu öffnen mit einer Kerze, eine Intention auszusprechen und einen besonderen Platz dafür zu haben, zum Beispiel mit einer Ritualdecke. Und ja, in meinen Kursen und Coachings arbeite ich eben sehr gezielt mit diesem Element. Also es bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie im Kreis selbst befriedigen. Nein, wir praktizieren das Ganze als Ritual. Also dass ich zum Beispiel Meditationen aufnehme oder eben, wenn wir im Online-Kurs miteinander sind, dass die Frauen in ihren eigenen Raum gehen, die Kamera und Ton ausschalten und dann quasi der Anleitung folgen. Und wir können durch bestimmte zum Beispiel Atemtechniken, durch bestimmte Methoden auch systematisch die Fähigkeit unseres Körpers und erlernen und steigern, wirklich Freude, Ekstase zu spüren. Und wenn diese Praktiken gemacht werden, dann sind da wirklich sogar relativ schnell Resultate zu spüren. Ich habe Frauen, und wenn du jetzt zu den Hörern gehörst, die vielleicht über 60 sind, ich habe Frauen über 60, die zu mir kamen, ich habe meine ersten multiplen orgastischen Erlebnisse gehabt. Ich habe Frauen, die kommen aus langen Beziehungen, die waren in langen Shutdowns. Es ist wirklich tatsächlich möglich und dann gar nicht so komplex. Das hat mir dann auch eine Frau gesagt, es war dann gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Ich so, ja, wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen und uns auch mit der Vielzahl an der Möglichkeiten, den Tools wie zum Beispiel den Atemtechniken, bewusst das Atmen, bewusst die Stimme benutzen, wenn wir das lernen, dann kann sich da wirklich sehr, sehr viel bewegen. Also hab einen Raum, eine Zeit für dich, für bewusste Pleasure Practice. Ich verspreche dir, das habe ich auch in meinen Kursen oft gefeedbackt bekommen. Dann sagten die Frauen zu mir, mein ganzes Leben verändert sich, ich kann viel mehr Freude in meinem Alltag spüren, ich bin viel präsenter mit meiner Familie. Und ich so, ja, das ist die Wirkung von so einer Praxis. Und deswegen ist es für mich eben auch mehr als Selbstbefriedigung. Es ist eine spirituelle Praxis. Kommen wir zu Nummer 3. Etwas, das ich tatsächlich überraschend finde und dass es so überraschend ist für viele Frauen, aber für mich natürlich als jemand, der dieses Feld studiert und auch schon länger studiert, fast schon offensichtlich, Trotzdem, in meinen Kursen, in meinen Coachings für viele ein großes Aha-Moment. Lerne dein Lustprofil kennen, dein Pleasure-Profil. Was wir nämlich oft in Medien und Filmen gezeigt bekommen, ist sehr eintönig, ist eine sehr kleine Box. Lust und Freude im Körper kann sich auf sehr viele unterschiedliche Art und Weisen ausdrücken. Und da gibt es zum Beispiel 8 Typen. Bist du ein sinnlicher Typ, der auf Blumenmassage steht, der einen schönen Raum braucht, um sich fallen lassen zu können? Bist du ein energetischer Typ, der energetische Aktivierungen, Meditationen mit dem Partner irgendwie Chakren miteinander synchronisieren, Partnermeditation, Full-Body-Energy-Orgasms? Wenn du so ein Typ bist, dann findest du vielleicht Berührung überfordernd und übersteuernd. Vielleicht bist du ein erdiger, direkter Mensch, der gern in Körperkontakt geht und davon auch nicht genug bekommen kann. Oder der Kinky-Typ, der auf Tabus steht und gerne diese Grenzzonen exploriert. Vielleicht magst du romantisch abgeholt werden mit Blumen, mit ganz viel Zeit. Vielleicht bist du jemand, der vorher ein Bad nehmen möchte. Vielleicht bist du jemand, der schnell warm wird und der auch von sich aus sehr viel sexuelle Energie hat und das in sich mobilisieren kann. Vielleicht bist du auch jemand, der dazu eingeladen werden muss und einen Raum braucht, der Kontext sehr wichtig ist. Welche Berührungen magst du? Wie sieht dein Kontext aus, um Erregung zu spüren, die Beziehungen, der Raum, in dem du dich befindest? Wann findet Sexualität in deinem Alltag statt? Wie viel Zeit brauchst du? Was blockiert dich? Was ist ein Turn-off? Und was ist ein Turn-on? Was erregt dich? Kannst du relativ schnell sexuelle Energie aktivieren, an bestimmten Tagen deiner Periode, an anderen vielleicht nicht? Auch das ist zyklisch. Also du siehst, es gibt hier eine Reihe von Fragen, die wir stellen können. Denn Sinnlichkeit hat so viel mehr Gesichter als irgendwie dieses Hot Porn-Style Kreischen. Das ist übrigens auch, spreche ich jetzt nicht viel darüber, habe ich eine bestimmte Meinung dazu. Aber tatsächlich, ja, diese leise Freude und dann eben auch zu gucken, Lust und Freude, wie ist die im Alltag präsent? Und dabei geht es nicht nur um sexuelle Stimulation, sondern auch, wie kann ich Freude in meinem Körper erleben? Zum Beispiel die Sonne auf meiner Haut, der Boden unter meinen Füßen, die frisch gewaschene Bettwäsche. Was ist Genuss in meinem Körper? Welche Gerüche, Texturen mag ich? Welche Geschmäcker? Auch das in der erweiterten Exploration, weil in der holistischen Sexualität geht es eben nicht nur darum, Turn-on und Sexualität zu erleben, sondern es geht um diese breiten Möglichkeit, diese breite Palette Genuss und Freude im Körper erleben zu können und das auch wirklich täglich erleben zu können. Und wenn wir unser eigenes Profil, was mag ich, was gefällt mir, was ist Genuss für mich, was ist Sexualität für mich, wie manifestiert sich Sexualität, wenn wir uns damit beschäftigen, dann haben wir natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit, auch sexuell erfüllt zu sein. Und dazu müssen wir dieses Profil studieren und auch erstmal kennenlernen, was gibt es denn eigentlich? Welche Aspekte auch von sexueller Erregung gibt es so viel mehr? Und ich überrasche die Frauen in meinem Kurs regelmäßig mit Arten von Sexualität, zum Beispiel die tantrische, spirituelle Sexualität, indem wir in tiefer Meditation miteinander sind, uns vielleicht sogar gar nicht bewegen und auf einer ganz tiefen Ebene eine tiefe Liebe sich manifestiert, was auf den ersten Blick sich erstmal nicht sehr erotisch aussieht, aber tatsächlich eine Form von Intimität, tiefer Intimität ist. Und wenn du jetzt jemand bist, der sich so einer Intimität, Sexualität zugewandt fühlst, dann hast du dich vielleicht in all den Magazinen und Filmen nie wiedergefunden und überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass dein sexueller Typ ein ganz anderer ist. Also wie ich zu manchen meiner Klientinnen sage, du bist ein Fisch, der auf dem Land lebt und sich immer fragt, warum genieße ich das nicht so wie alle anderen Leute? Ja, Also das eigene Pleasure Profile, das eigene Lustprofil, was mag ich nicht. Zum vierten Punkt, lerne deine innere Landschaft kennen. Unsere Sexualität ist wie ein Garten, in dem wachsen unterschiedliche Pflanzen. Viele Menschen, die zu mir kommen, haben sich ihr Leben lang nicht bewusst damit beschäftigt, was in diesem Garten wächst. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Garten gesehen hast, der vielleicht ein Jahrzehnt vernachlässigt wurde. Da wachsen vielleicht ein paar hübsche Obstbäume und Stauden von früher, da ist noch ein alter Gartenzaun und dann wächst da eine Reihe an Unkräutern oder wie wir heute sagen, auch im ganzheitlichen Gärtnern Beikräuter. Die paar von denen waren schon immer da, ein paar sind irgendwie dazugekommen, man weiß nicht so genau, woher kommen die, was machen die hier. Die sind manchmal auch recht hartnäckig, jeder von euch, der einen Garten hat, der hat vielleicht ein direktes Erlebnis dazu. Und wenn wir uns das auf die Sexualität beziehen, dann sind diese Beikräuter eben die fragwürdigen Schönheitsideale, die Diäten, dass Sexualität etwas Schambehaftetes ist. Und dann zum Beispiel im Kollektiven findet man noch einige Glaubensstrukturen, die so im viktorianischen England modern waren. Also zum Beispiel Frauen sind hysterisch, wenn sie sexuell unerfüllt sind. Weibliche Sexualität ist tabu, Frauen, die ihre Sexualität ausleben, sind Huren, die werden gesellschaftlich verpönt, ausgeschlossen, man darf nicht offen über Sexualität sprechen. Nun, dann gibt es vielleicht noch eine Reihe persönlichen Erfahrungen, Stress in der Partnerschaft, Scham, weil du denkst, irgendwas stimmt mit dir nicht, weil du vielleicht noch nie zum Höhepunkt gekommen hast, weil die Sexualität bei dir anders aussieht, Druck, Sex zu haben. Und den Druck, anderen gefallen zu wollen, irgendjemand was Gutes zu tun. Und diese Beikräuter, die leben in unserem Unterbewusstsein. Und wenn jetzt natürlich ein Teil von dir, du aus irgendeinem Grund glaubst, dass Sexualität etwas Schambehaftetes ist, für was ich mich schämen muss, dann steht das natürlich im Gegensatz zu einer tiefen, ekstatischen Welle der Erregung, die sich durch den ganzen Körper flutet und dich in andere Bewusstseinszustände katapultiert. Natürlich geht dein Körper da nicht hin. Dein Unterbewusstsein signalisiert dir, nein, das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall, niemals, nein. Weil es ist nämlich, deswegen habe ich am Anfang des Podcasts schon gesagt, eine Überlebensstrategie. Natürlich will ich von der Gesellschaft nicht ausgeschlossen werden und deswegen bin ich natürlich nicht offen sexuell und passe mich dem an, was ich mitbekommen habe. Und hier kannst du zum Beispiel auch eine Schreibübung machen, um diese Teile kennenzulernen, die da sind, in jeder von uns, in dieser Gesellschaft. Wir leben in keiner sexpositiven Gesellschaft. Was habe ich über Sexualität gelernt, als ich aufgewachsen bin? Wer waren meine Vorbilder? Wie haben die Sexualität erlebt? Welche gesellschaftlichen Paradigmen oder Standards gibt es in meinem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin? Das sind ein paar Reflexionsfragen für dich, um diesen Garten einmal zu betreten und zu gucken, was ist denn da so los? Und vielleicht gibt es auch schöne Dinge. An welchen Dingen habe ich Freude? Welche Blumen und Pflanzen wachsen schon in meinem Garten, die ich schön finde, die ich behalten will? Habe ich gute Erfahrungen gemacht, gute Rollenvorbilder gehabt? Auch hier. Schau mal, ob du was finden kannst. Und dann zum letzten Punkt, der ist recht simpel und genauso fundamental. Entspannung. Wenn dein Alltag mit To-Dos vollgeladen ist und du in deinem Job von einer Deadline zur nächsten rennst, dein Schreibtisch sich biegt mit Dingen, die du eigentlich vorgestern hättest tun sollen, und in deiner Familie der Kindergarten ausfällt, die Kinder krank sind und du dann irgendwie 5 Dinge gleichzeitig stemmen musst, dann leidet natürlich die Sexualität drunter. Chronischer Stress im Nervensystem, in unserem System, ist für viele eher kontraproduktiv. Es gibt Menschen, die Stress mit Sexualität abbauen. Das gibt's. Sehr viele weiblich gelesene Wesen, weibliche Körper, funktionieren meistens nicht so gut mit Stress. Da ist Stress eher ein limitierender Faktor. Natürlich Wenn mein Körper unter chronischem Stress steht, leidet die Libido drunter. Weil was der Körper nämlich macht, Stress ist sowas wie eine Aktivierung unseres Nervensystems im Fight-Flight-Modus, also Flucht-Kampf-System. Das ist eine spezielle Aktivierung, mit der unser Körper sozusagen mobilisiert, Ressourcen aufruft, um gewisse Dinge tun zu können. Man kann sich das so vorstellen wie in früheren Zeiten, wenn eine Gefahr war, also der Säbelzahntiger steht da, dann überlegt sich der Mensch, weglaufen oder kämpfen. Wie groß ist dieses Tier? Und du überlegst nicht, sieht der hungrig aus? Vielleicht ist der nicht so gefährlich. Solche Gedanken finden nicht statt. Also es wird quasi ein gewisser Teil im Gehirn wird ausgeschalten, vereinfacht gesagt. Es werden Ressourcen mobilisiert, damit du eben kämpfen oder weglaufen kannst. Ein sehr, sehr cleverer Mechanismus. Und dieser Mechanismus ist im chronischen Stress oder im Stress aktiviert. Nur, dass es halt jetzt die Deadline ist und nicht mehr der Säbelzahntiger. Und was natürlich auch der Fall ist, wenn meine Ressourcen mobilisiert sind auf Kampfflucht, dann ist wenig Raum im System zu sagen, ah, lass mal hier Fortpflanzung betreiben. Das ist nicht, was man tut, wenn man in einer akuten Gefahrensituation ist. Nochmal, das muss objektiv keine Gefahr sein. Dein Unterbewusstsein nimmt diesen Impuls, diese Information im Außen, je nachdem auch, wie du gelagert bist, wie sensitiv du bist, was so dein Umfeld ist, aber nimmt das potenziell eben als Gefahr wahr, auch wenn es vielleicht kognitiv absolut ungefährlich ist, dass dir dein Chef diese E-Mail letztens geschrieben hat und darauf hingewiesen hat, dass das und das nicht so gut war. Dein System reagiert anders. Das ist sehr eben unbewusst, eben nicht in unserem Denken verankert. Und wenn wir in diesem chronischen Stress sind, das heißt in diesem Fluchtkampfmodus, dann ist unser Körper mit anderen Dingen beschäftigt und eben nicht, was dann eben nicht passiert, also wenn wir nochmal zurück auf die vereinfacht, eben auf die alten Steinzeitmenschen blicken, von denen wir wahrscheinlich beide nicht wissen, wie haben die genau gelebt, aber es ist ein schönes Bild. Also wenn der gerade von dem Säbelzahntiger davonläuft oder sich entscheidet zu kämpfen, dann denkt der nicht so, wo könnte ich jetzt hier einen passenden Partner oder Partnerin finden, um neues Leben in die Welt zu bringen? Das ist nicht, was du tust, wenn du in dem Zustand bist. Da hast du andere Probleme. Und das ist eben so ein bisschen paradox, weil viele nehmen diesen chronischen Stress eben nicht so wahr und unterschätzen, was für eine Auswirkung Stress eben für unseren Libido und unsere Sexualität hat. Weil natürlich eben der Körper macht dann andere Dinge, priorisiert andere Dinge und eben nicht Erregung zu spüren. Das passiert, wenn wir in einem regulierten Zustand sind und uns sicher fühlen. Je sicherer der Körper sich fühlt, desto besser können wir uns eben auf Intimität, Sexualität einlassen. Also tief erfüllende Sexualität kommt mit einem entspannten, regulierten Nervensystem. Das bedeutet nicht, dass wir keinen Stress haben dürfen, aber eben uns hoch und runter fahren können, eine gewisse Flexibilität da ist. Und wir können systematisch erlernen, diese Stress-Baseline, also diesen Stress, auch diesen chronischen Stress zu senken. Deswegen habe ich zum Beispiel in meinen Coaching und Kursen immer auch Methoden, in denen Frauen lernen, zum Beispiel durch ein eigenes körperinduziertes Zittern, selbst Stress zu reduzieren. Und auch du kannst dich damit beschäftigen, was du aktiv tun kannst, um dein Stressniveau zu senken. Da gibt es viele Möglichkeiten, Methoden. Vielleicht hast du schon welche in deinem Leben. Und hier nochmal die Einladung, erfüllte Sexualität hat sehr viel mit dem Stressniveau zu tun. Das Stressniveau zu senken und eine gewisse Flexibilität im Nervensystem hilft enorm dabei, eine erfüllte Sexualität zu erleben. Das waren die 5 Punkte. Und zu guter Letzt, weil ich es nicht missen möchte, der Vollständigkeit habe, ein 6. Bonuspunkt, der außerhalb meiner Scope of Practice, also meines Coaching-Bereichs liegt, aber sehr, sehr wichtig ist, ein medizinischer Check-up. Denn Lust ist ein Ökosystem, kein isolierter Faktor. Hormonschwankungen, Medikamente, Menopause, chronische Erkrankungen oder Erkrankungen. Alles diese Dinge können Einfluss auf Lust und Erregung haben. Und es ist gut, sowas mit der Ärztin abzuklären, wenn du chronisch Themen hast. Einfach da auch mal zu gucken, hat das vielleicht eine Auswirkung auf meine Sexualität? Um mit diesem Wissen dann auch anders an den Körper und diese Arbeit herangehen zu können. Auch du kannst immer noch eine erfüllte Sexualität leben und auch du kannst tiefe Freude und Ekstase im Körper erleben. Vielleicht sieht das ein bisschen anders aus, vielleicht muss ein bisschen anders damit gearbeitet werden. Aber es ist wichtig, diesen körperlichen Aspekt einfach auch zu integrieren. Das ist nicht zu unterschätzen. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, das war jetzt viel Information. Deswegen einmal ein- und ausatmen. Denk daran, du musst nicht alles jetzt und hier verändern. Es ist ein Prozess. Viele dieser Dinge haben bei mir mehrere Jahre gedauert. Und das ist die Natur eines Podcasts, diesen Überblick zu geben, dir vielleicht Hoffnung zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, dass du wirklich, wirklich praktizieren kannst, um eine veränderte Sexualität zu erleben. Dass es Wissen gibt und Methoden und dass du kein verlorener Fall bist und mit dir nichts falsch ist. Wenn du nur Lust hast und mit mir resoniert hast, dann freue ich mich natürlich. Ich liebe es, diese Arbeit zugänglich zu machen an viele, viele Frauen, Menschen. Das ist mein persönliches Calling. Und wenn du Lust hast, mal in meine Community-Abenden reinzuschnuppern, ich habe einmal im Monat einen kostenlosen Community-Abend, Termine und Infos auf meiner Webpage und in meinem 7-Wochen-Online-Kurs Bliss Body beschäftigen wir uns sehr, sehr strukturiert und praktisch, wie du mehr Ekstase in deinem Körper leben kannst. Also da gebe ich tatsächlich die ganzen Methoden, von denen ich spreche, auch angeleitet als Meditation zum Zuhause praktizieren. Nein, keine Angst, keiner wird sich vor der Kamera ausziehen, es findet keine offene Sexualität statt. Manchmal glauben das Leute, ist nicht der Fall. Und dieser Kurs ist speziell für Frauen, die sich eben mit ihrer Sexualität schwer tun, aber auch die, die Lust haben, tiefer zu gehen und ihr volles ekstatisches Potenzial erleben wollen. In diesem Sinne freue ich mich, dich vielleicht beim einen oder anderen zu sehen oder beim nächsten Podcast.